Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff.
Hallo Martin.
Ich wusste es.
Hallo Walter.
Hallo Walter.
Are you doing well?
Geht es dir gut?
Why do you always ask? Warum fragst du das jedes Mal?
Ich muss das wissen.
Warum musst du das wissen?
Das ist wichtig für die Zuschauer.
Meinst du wirklich?
Mein Dad fragte mich oft, fragst du jetzt einfach aus Gewohnheit oder weil du dich sorgst? Mir ist das wichtig.
Okay. Jemand fragte einmal, willst du eine Kurzfassung oder die Langversion?
Oder auch, ich kann über nichts Neues klagen.
Okay.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, diese Gespräche führen zu können. Danke, wir bitten dich um deinen Segen und deine Führung. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, ich glaube, wenn wir jemals unseren Sinn für Humor verlieren, dann wären wir verloren. Denn einige Dinge kann man nur mit einer kräftigen Prise Humor überleben, stimmt's?
Stimmt, das ist wahr.
Letztes Mal sprachen wir über Elia. Wir waren beim zweiten Elia angekommen, aber es gibt einen dritten Elia. Und es gibt noch einen Überrest, Übrige. Sprechen wir also jetzt über einige dieser Elias und führen unser Gespräch über sie fort.
Ja, es ist wichtig zu erkennen, dass das jetzt für unsere Zeit ist.
Ja, wir können nicht alles davon nur in den Bereich der Geschichte schieben.
Nein.
Und so weitermachen, als ob es diese Dinge wohl einmal gab, aber uns überhaupt nicht betreffen.
Nein, obwohl viele Leute das liebend gerne tun würden.
Dann wäre deine Bibel vielleicht einfach ein toter Buchstabe. Wir sprechen also über den dritten Elia, die 144.000 und ein doppelter Anteil. Wenn wir zum Buch Offenbarung ins Kapitel 14 gehen, das natürlich auch die drei Engelsbotschaft enthält, heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Das heißt, dass sie den wiederhergestellten Charakter wieder hatten, den Gott ursprünglich in Adam hineingelegt hatte. Es bedeutet nämlich, dass sein Charakter in deine kognitive Funktion hineingeschrieben ist. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Wir wissen, wer sie sind. Sie sind erlöst. Wir wissen nicht genau, welche Personen das genau sind, aber wenn es um die 144.000 geht, ist Schweigen Gold. Unser Wunsch sollte also sein, Teil der 144.000 zu sein oder bei ihnen zu stehen.
So ist es.
So viel können wir sagen.
Die bei ihnen stehen, ist ein wichtiger Teil, beziehungsweise eine wichtige Formulierung.
Ja, es ist interessant, dass es ein neues Lied ist. Aber wir wissen, dass es auch ein altes Lied ist. Es ist also ein altes Lied, das eine neue Wendung hat. Als Israel befreit wurde, führte Miriam sie mit einem Lied an. Aber das war nicht das Lied des Lammes.
Nein.
Nein. Man sang es mit Begeisterung und es war auch ein Lied des Mose. Denn Mose war ein Typus für den Befreier. Aber nur die mit dem Lamm, das geschlachtet worden war, in Verbindung stehen, werden dieses Lied singen können. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie singen jungfräulich rein. Das heißt, dass sie sich nicht mit den falschen Ideologien der Kirche befleckt hatten. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstling für Gott und das Lamm. Das ist ein wunderbarer Text, der uns einige Details liefert. Wir wissen, dass sie rein bleiben, sich also des babylonischen Weines enthalten. Das bedeutet, dass sie auch Unterscheidungsvermögen haben müssen, stimmt's?
Ja, sie müssen den Namen des Vaters in ihre Stirn eingeschrieben haben.
Sie müssen seinen Charakter widerspiegeln. Das bedeutet, dass sie das Gesetz in ihr Herz eingeschrieben haben müssen.
So ist es.
Ansonsten kann man das nicht von ihnen sagen. Denn wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel.
Das ist wahr.
So sagt es die Bibel.
Und etwas weiter, wenn man zur Drei-Engels-Botschaft kommt, zeigt sie dir in vollem Umfang, dass man das Gesetz halten muss. Man muss es, um Teil von diesem hier sein zu können.
Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Das erinnert mich an Nathanael. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Der einzige Weg, wie man unsträflich vor Gottes Thron stehen kann, besteht darin, im Blut des Lammes gewaschen zu sein.
So ist es. Und dass seine Gerechtigkeit dich bedeckt.
Ja, das ist also eine Beschreibung der Übrigen. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Es ist ganz wichtig, dass die Übrigen, die die letzte Botschaft bringen, weltweite Übrige sein müssen. Das kann nicht nur eine lokale Gruppe sein. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Hier hat man das Siegel Gottes. Sie verkünden, dass die Zeit seines Gerichts gekommen ist. Den einzigen Hinweis darauf finden wir in Buch Daniel mit den 2300 Tagen. Dann gibt es einen anderen Engel, der sagt, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Haben die 144.000 also aus diesem Becher getrunken?
Nein.
Nein. Es ist sehr wichtig, dass man versteht, was in diesem Becher ist und dass man sich weigert, davon zu trinken.
Das stimmt.
Dann gibt es einen dritten Engel, der ebenfalls mit lauter Stimme spricht. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Unvermischt mit was?
Es gibt keine Gnade mehr.
Stimmt, das ist also Zorn, der nicht mehr mit Gnade vermischt ist.
Das ist genauso wie in den Tagen Noahs.
Entweder empfängst du das Kleid der Gerechtigkeit oder nicht. Wenn du es nicht empfängst, erhältst du den Kelch seines Zorns. Das ist Gottes rächendes Handeln. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Sie werden also vernichtet werden.
Durch seine strahlend helle Erscheinung, durch seine Helligkeit.
Feuer und Schwefel, sie werden wie Sodom und Gomorra sein. Das ist ein schrecklicher Vers und das ist etwas, was die Welt verstehen muss. Denn wir stehen an dem Punkt seiner Erfüllung. Lass uns zur Elia-Botschaft gehen, die genau das gleiche wie die Drei-Engels-Botschaft ist.
Richtig. Sie bereitet den Weg für Jesu Wiederkunft.
Als Elia dort auf dem Berg Karmel sprach, enthielt das auch ein Gericht?
Ja.
Sie mussten eine Entscheidung treffen.
Wählt euch heute.
Ja, wählt euch heute. Wenn sie sich falsch entschieden hatten, mussten sie die Konsequenzen tragen. Und die Propheten Baals wurden umgebracht. Da gab es keine Gnade. Sie wurden alle umgebracht. Es hatte auch mit den Geboten Gottes zu tun. Die dritte Engelsbotschaft befasst sich mit den Geboten Gottes und der Autorität Gottes, denn darin befindet sich das Siegel Gottes. Betet den an, der gemacht hat, den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Und das finden wir wiederum im vierten Gebot. Es ist also alles miteinander verknüpft und sehr logisch. Nun zur Elia-Botschaft. In dieser Zeit, ganz kurz vor dem zweiten Kommen Christi, in den Wolken des Himmels, verlangt Gott nach Menschen, die ein Volk vorbereiten, das am großen Tag des Herrn bestehen kann. Die ein Volk vorbereiten, das bestehen kann. Bedeutet das, dass diese eine Botschaft für da draußen ist, an jede Nation, jeden Volksstamm und jedes Volk?
Ja, aber auch für innen.
Ja, das ist eine universelle Botschaft. Überall hin. Es beginnt mit, die Stunde seines Gerichts ist gekommen und nimmt auf das ewige Evangelium Bezug. Es weist mit anderen Worten zur Erlösung in Christus, richtig? Und dann sagt es uns etwas über den Wein Babylons. Wein bedeutet Lehre, also muss diese Botschaft falsche Lehren offenlegen. Deckte Elia falsche Lehren auf?
Ja, er stellte all diese falschen Baalspriester bloß.
Genau, und er zeigte, dass ihre Religion auf Sand gebaut war. Okay, dann gibt es noch eine dritte Botschaft, die uns wieder zu den Geboten Gottes und zum Mahlzeichen des Tieres zurückbringt. Wir wissen, wer das Tier ist, denn die Reformation identifiziert es für uns. Sogar schon vor der Reformation gab es Vorläufer der Reformatoren, die uns genau zeigten, wer das Tier ist. Nämlich das System des Katholizismus.
Der zweite Elia, Johannes der Täufer, wirkte auch gegen falsche Lehren.
Richtig. Und gegen Ungehorsam. Der Herr gibt durch von ihm auserwählte Instrumente, Botschaften an sein Volk und er möchte, dass alle auf die Ermahnungen und Warnungen hören, die er schickt. Die Botschaft, die dem öffentlichen Wirken Christi vorausging, lautete, tut Buße, Zöllner und Sünder, tut Buße, Pharisäer und Sadduzäer, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wir haben keine Botschaft von Frieden und Sicherheit. Als Volk, das an das baldige Erscheinen von Christus glaubt, haben wir eine klare Botschaft zu bringen. Das ist sehr wichtig. Die Botschaft geht also an Zöllner und Sünder, aber sie geht auch an die Pharisäer und Sadduzäer. Es geht also an die Gemeinde und die Leiter in der Gemeinde. Jeder ist davon betroffen und keiner ist ausgenommen. Machen wir weiter mit diesem Zitat aus Testimonials for the Church, Band 3. Denjenigen, die von Gott für ein wichtiges Werk ausgewählt wurden, wurde immer Misstrauen und Argwohn entgegengebracht. Lass uns hier kurz innehalten. Was wird also dein Los sein, wenn du diese Botschaft bringst?
Du wirst immer unbeliebt sein und wirst immer für alles verantwortlich gemacht.
Es wird also immer Misstrauen und Argwohn geben. Auf welcher Seite wärst du denn gerne? Bei denen, die die Lorbeeren und das Lob bekommen oder die, die Misstrauen und Argwohn ernten?
Misstrauen und Argwohn.
Da ist man auf der sicheren Seite, richtig?
Es ist zwar keine gemütliche Seite, aber es ist die sichere Seite.
Als Elia in alter Zeit mit einer Botschaft von Gott zum Volk geschickt wurde, beherzigten sie die Warnung nicht. Haben wir etwas Ähnliches zu erwarten?
Die Bibel und die Geschichte sagen definitiv ja.
Okay. Sie dachten, es wäre unnötig streng. Sie dachten sogar, dass er den Verstand verloren haben müsse, denn er prangerte sie an. Sie, das von Gott bevorzugte Volk. Er beschuldigte das von Gott bevorzugte Volk. Wird also die antitypische Elia-Botschaft allein schon dadurch, dass sie der Welt präsentiert wird, ebenso viele in der Gemeinde anprangern?
Definitiv. Die werden dann deine Ankläger und dir sagen, du bist derjenige, der Israel ins Unglück stürzt.
Wegen was prangerte er sie denn an? Er verurteilte sie als Sünder und auch ihre Verbrechen als so schwer, dass sie die Gerichte Gottes gegen sich heraufbeschwören würden. Martin, das ist sehr ernst, denn er spricht zur Gemeinde. Satan und sein Heer brachten sich schon immer gegen diejenigen in Position, die eine Botschaft der Warnung bringen und Sünden tadeln. Die Ungeheiligten werden sich auch mit dem Seelenfeind vereinen und das Wirken der treuen Diener Gottes so schwer wie nur möglich machen. Ach, glücklicherweise habe ich das in meinem Leben nie erfahren. Und du, Martin?
Ich muss zugeben, ich habe das oftmals erlebt.
Okay.
Nun ja, es ist doch ziemlich tröstlich. Wenn dieses Misstrauen und dieser Argwohn kommen, sind sie zwar etwas befremdlich, aber zumindest zeigen sie dir, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber darin liegt auch eine Gefahr, denn du könntest fanatisch werden.
Ja.
Man muss sich all dieser Dinge bewusst sein. Es ist keine Botschaft von Frieden und Sicherheit, richtig? Und die Botschaft wird tatsächlich Trennung bringen. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Er kann es nicht erwarten, aber wir beschweren uns, dass wir so lange warten müssen, stimmt's? Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, sondern vielmehr Entzweiung. Es ist interessant, dass die neuen Übersetzungen das Wort divisive, also spalterisch, einfügen, um zu sagen, dass ein Mensch, der spalterisch ist, das Problem darstellt. Aber Jesus war hier, wie er es selbst sagte, der wohl kontroverseste Mensch, der jemals auf dieser Erde wandelte. Denn er brachte Entzweiung.
Es ist nicht so, dass er als Mensch entzweiend war, sondern die Botschaft von Jesus.
Bringt diese Spaltung, denn sie wird dich dazu bringen, dich für eine Seite zu entscheiden. Sie wird die Böcke von den Schafen trennen. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit zweien und zwei mit dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater und die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Krieg in den Familien.
Also ist das auch ein Krieg innerhalb der Kirche?
Auf jeden Fall. Wir werden also diesen Konflikt auf jeder Ebene der Gesellschaft haben. Und jeder, der die Wahrheit akzeptiert, wird beipflichten müssen, dass dem so ist. Es führt kein Weg daran vorbei. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also trotz dieser ganzen Unruhe ist ja diese Unruhe genau genommen sogar eine kleine Garantie, dass man den richtigen Pfad gefunden hat. In Römer Kapitel 11 lesen wir, Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamins. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehnt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist denn auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn das zur Zeit von Paulus nachgegolten hat und bis heute noch gilt, gilt es dann auch für die übrigen?
Aber sicher doch. Das kommt noch aus der Zeit von Elia.
Wie fühlte sich Elia?
Entmutigt. Er war total am Boden.
Denn er dachte ja, dass er der Einzige wäre, stimmt's?
Er wollte aufgeben.
Und dann wurde ihm gesagt, nein, du bist nicht alleine. Es gibt noch 7000 weitere. Wenn ich Elia gewesen wäre, hätte ich Gott gefragt, warum sind sie so schweigsam? Warum kann ich sie nicht hören?
Du hast diese und dazu hast du die 2x50 in den Höhlen. Du hast Obadja. Also in Anbetracht dieser Leute kann ich schon verstehen, wenn du Gott fragen würdest, ja, aber wo sind sie denn?
Ja, aber diese Verse hier sind sehr ermutigend. Ohne sie wäre ich vielleicht jetzt schon verzweifelt. Die Elia-Botschaft soll also rund um den Globus gehen. Diese Botschaft wurde in Elia, dann in Elisa und in Johannes dem Täufer personifiziert. Wir wissen, dass sie auch in einem letzten lauten Ruf an die Bewohner der Erde durch die übrigen personifiziert sind. Wer sind nun diese übrigen? Es sind diejenigen, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu Christi. Das ist also die Elia-Botschaft.
Und die drei Engelsbotschaft.
Wir hatten diesen Vers schon das letzte Mal, wollen ihn aber noch einmal bringen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit in den Bann schlagen muss. Was wird die Botschaft also bewirken? Es müssen zwei Dinge sein. Zumindest wie ich das sehe. Eines ist, dass die Botschaft ihr Werk verrichten und der Heilige Geist vermitteln muss. Aber die Menschen sind solche Sturköpfe und die eigene Familie ist so stürköpfig, dass es mit der Botschaft allein nicht getan ist. Vielleicht muss also die Erde mit einem kleinen Bann, einem Fluch belegt werden, damit die Leute zu Sinnen kommen und anfangen können nachzudenken. Und anfangen, 2 und 2 zusammenzuzählen, anstatt 2 und 2 unter den Teppich zu kehren, oder? Vergleichen wir doch ein bisschen. Wenn wir uns die Wunder des Propheten Elia betrachten, prophezeite Elia eine Dürre. Und es war eine Dürre von 3,5 Jahren. Das Mehl und Öl, das nicht ausging, das Kind, das er wieder zum Leben erweckte, das Opfer, das auf dem Berg Karmel vom Feuer verzehrt wurde, der Hauptmann und die Männer, die vom Feuer verzehrt wurden, der Regen, für den er schließlich betete, der dann auch kam und das Wasser des Jordans, das geteilt wurde. Dann gibt es noch ein paar interessante Dinge bei Elia. Er wurde 3-mal durch direktes Eingreifen von Gott ernährt. Die Raben brachten ihm Nahrung, die Witwe gab ihm zu essen und Mehl und Öl versiegten nicht. Und ein Engel brachte ihm zu essen. Er bereitete für ihn einen Brotfladen, der ihn befähigte, 40 Tage zu laufen.
Ja.
Das ist doch sehr interessant. Können wir also erwarten, dass der antitypische Elia auch durch göttliche Umstände ernährt wird?
Definitiv.
Und dann wird er vielleicht sogar von einer Witwe ernährt. Manchmal findet man Informationen bei der Witwe. Das ist ziemlich außergewöhnlich.
So ist es.
Und dass Engel dir Nahrung bringen werden. Lagern nicht die Engel Gottes sich um die, die Gott fürchten?
Das ist eine Verheißung.
Und werden sie dir Licht geben und dir beim Bibelstudium helfen? Wenn du ernsthaft suchst, wirst du dann nicht finden?
Das ist der springende Punkt. Du musst danach suchen und es Gott erlauben, zu helfen.
Genau das muss geschehen.
Wenn du das nicht tust, kann er es nicht. Denn er ist ein Gentleman.
Wenn wir die Liste der Wunder etwas ausweiten und auch Dinge mit einschließen, die nicht so wunderbar waren wie der Ölkrug, der nie leer wurde, dann kommt man laut einiger Studien zu 14 Dingen. Elia ließ für 3,5 Jahre den Regen aufhören. Raben brachten ihm Nahrung, was tatsächlich ein Wunder ist. Nicht er verbrachte es, sondern Gott. Aber er ist Teil seines Lebens. Das Wunder mit dem Mehl im Topf und dem Ölkrug. Die Auferstehung des Sohnes der Witwe. Er ließ Feuer vom Himmel auf den Altar fallen. Ließ es wieder regnen. Die Prophezeiung, dass alle Söhne Ahabs vernichtet werden würden. Das erfüllte sich. Die Prophezeiung, dass Isabel von Hunden gefressen werden würde. Die Prophezeiung, dass König Ahasja an seiner Krankheit sterben würde. Er rief Feuer vom Himmel auf die ersten 50 Soldaten herab. Er rief Feuer vom Himmel auf die zweiten 50 Soldaten herab. Er teilte den Jordan. Er sagte voraus, dass Elisa einen doppelten Anteil seines Geistes erhalten sollte. Er wurde in einem Sturmwind in den Himmel aufgenommen. Das ist schon eine ziemliche Erfahrung, stimmt's? Kann der antitypische Elia ähnliche Dinge erwarten?
Ich denke schon.
Können wir erwarten, dass wir durch sehr ungewöhnliche Umstände zu essen bekommen?
Ja.
Ich habe das in meinem Leben erfahren. Können wir erwarten, dass Mehltopf und Ölkrug ständig etwas hergeben, auch wenn wir in misslichen Situationen sind?
Definitiv. Ich hatte das in meinem Leben.
Können wir geistliche Auferstehungen der Söhne von Witwen haben? Das wird doch von Evangelisationen verursacht, nicht wahr? Erstaunlich. Feuer vom Himmel auf den Altar herabrufen. Können wir um die Ausgießung des Heiligen Geistes bitten? Hast du das bei einem Treffen schon erlebt? Und dann fing es plötzlich zu regnen an?
Menschen nehmen es an.
Können wir sagen, dass bestimmte Leute vernichtet werden? Können wir sagen, dass Isabel von Hunden gefressen wird? Du musst nur deine Bibel lesen und dann wirst du es wissen. All diese Dinge. Ich wünschte mir nicht, Feuer vom Himmel herabzurufen, um die 50 Soldaten zu verzehren. Aber warum wurden sie umgebracht? Wie arrogant sie waren. Komm da runter! Der König ruft dich. Los, mach schon! Weg war er. Der Letzte, der zu Elia kam, näherte sich extrem zaghaft und entschuldigend. Aber dafür brauchte es zweimal. Unglaublich. Erst beim dritten Mal gab es kein Feuer vom Himmel. Es gibt drei Engelsbotschaften. Wenn du die erste und zweite ignorierst und auch die dritte, dann wirst du in ernste Schwierigkeiten geraten. Können wir erwarten, dass der Jordan sich teilt?
Gott wird es für uns tun.
Aber du musst deinen Fuß in den Jordan setzen.
Genau.
Können wir auch um einen doppelten Anteil bitten?
Ja.
Wir werden es brauchen, richtig? Besteht die Möglichkeit, dass der antitypische Elia in einem Wirbelwind in den Himmel aufgenommen wird?
Definitiv. Wir haben das in Offenbarung gelesen. Die 144.000.
Okay. Lass uns jetzt zu Elisa gehen. Elisa sollte die gleiche Botschaft wie Elia bringen, sollte aber die Wirkung verdoppeln. Also du kannst kein größeres Wunder tun, als den Sohn der Witwe wieder auferstehen zu lassen. Stimmt's? Aber Elisa sollte einen doppelten Anteil haben. Die Bibel ist so interessant, wenn man das studiert. 2. Könige, Kapitel 2, Abvers 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er hätte um alles bitten können, doch er bat darum. Erinnerst du dich an Salomo?
Ja, der bat um Weisheit.
Und er erhielt sie auch, richtig? Elisa bat um einen doppelten Anteil. Es liegt auf der Hand, dass er begriff, dass er das brauchen würde. Können wir um einen doppelten Anteil bitten?
Ich denke, dass es notwendig ist. Denn wird er uns gegeben werden, wenn wir nicht darum bitten?
Man muss bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Stimmt's? Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden, wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen.
Bedeutet das, dass es eine schwere Sache für Elia war, es zu geben, oder für Elisa, es zu empfangen?
Ich denke, es geht in beide Richtungen. Elisa konnte sowieso nichts tun. Das musste
Gott tun.
Es musste also mit einer Botschaft zu tun haben. Warum brauchte Elisa einen doppelten Anteil? Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn. Das bedeutete, er bekam den doppelten Anteil. Und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und erhob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er erkannte, dass er mit seinen alten Kleidern gar nichts erreichen würde. Er brauchte einen neuen Mantel. Und dieser Mantel war der prophetische Mantel. Und in einem gewissen Sinn muss er auch die Gerechtigkeit Christi darstellen. Elia muss also ein Kleid der Gerechtigkeit haben, ansonsten könnte er auch nicht auffahren, ohne den Tod gesehen zu haben.
Richtig, die Gerechtigkeit Jesu musste ihn bedeckt haben.
Wir alle brauchen diesen Mantel.
Ganz genau.
Und wenn man diesen Mantel hat, qualifiziert man sich dann für einen doppelten Anteil, wenn man ihn braucht?
Ja.
Wenn man zu den Wundern während Elisas Dienst geht, sieht man das Teilen des Jordan, das Gesundmachen des Wassers, den Fluch der Bärinnen. Das ist etwas Interessantes. Als die Jünglinge herauskamen und den Glatzkopf riefen,
passt bloß auf.
Ja, du würdest dich dafür qualifizieren. Ja, du könntest das sagen. Und dann kämen die Bärinnen. Das war eine Lektion. Finger weg von der Elia-Botschaft. Du musst da gut aufpassen. Du könntest sonst eine Konfrontation mit einer Bärin erleben.
So ist es.
Er füllte das Tal mit Wasser, die Täuschung der Moabiter durch das Tal voller Blut, das Wunder mit den Gefäßen voller Öl, Prophezeiung, dass die Frau aus Schunem einen Sohn haben würde, die Auferstehung des Sohnes der Schunamitin, die Wegnahme des Giftes der Kürbisse, das Wunder mit dem Brot, die Heilung Naemans. Er nimmt die Übertretung Gehasis wahr, er verflucht Gehasi mit Lepra, die schwimmende Eisenachs, die Vorhersage der syrischen Schlachtpläne, das Sichtbarwerden der feurigen Wagen, er schlägt das syrische Heer mit Blindheit, er gibt dem syrischen Heer das Augenlicht wieder, Prophetie über das Ende der großen Hungersnot, das ist übrigens sehr interessant. Er schlägt das syrische Heer mit Blindheit, gibt ihnen ihr Augenlicht wieder und später auch zu essen. Er gibt ihnen Essen und Trinken. Ist das unsere Aufgabe?
Is that our job?
Ja, definitiv. Wir sollen ihnen das Evangelium zu essen geben.
Ganz genau. Die Prophetie über das Ende der großen Hungersnot, die Prophezeiung, dass der spottende vornehme Offizier die Fülle wohl sehen, aber nicht daran teilhaben werde, die Täuschung der Syrer durch das Getöse von Streitwagen, die Prophetie über die 7-jährige Hungersnot, das ist doppelt so lang, vorher waren es doch 3,5 Jahre, die Prophetie über Ben-Hadads vorzeitigen Tod, Prophezeiung über Hazaels Grausamkeit gegen Israels, die Prophezeiung, dass Jehu das Haus Ahab erschlagen wird, die Prophezeiung, dass Joas die Syrer bei Afek schlagen werde, die Prophezeiung, dass Joas die Syrer 3-mal schlagen, aber nicht aufreiben würde, die Auferstehung des Mannes, der seine Knochen berührte, sogar als er schon tot war. Martin, das ist ein doppelter Anteil. Das sind 28 Wunder gegenüber den 14 von Elia. Die Bibel ist schon faszinierend, nicht wahr?
Ja, außergewöhnlich. Und es ist auch für uns eine Verheißung. Das macht sie so lebendig.
Kannst du irgendwie größer sein als Elia, der lebendig in den Himmel aufgenommen wurde?
Nein.
Ganz klar nein. Lass uns also annehmen, dass die Angriffe auf Gottes Volk schwer sein werden. Wir brauchen also einen doppelten Anteil. Vor der großen Enttäuschung gab es 50.000 Milariten und nach der Enttäuschung nur noch 50. Das ist eine beängstigende Statistik, stimmt's?
Ja.
50 aus 50.000. Die Botschaft lautete, siehe, der Bräutigam kommt. Nach der großen Enttäuschung wurde den übrigen die Drei-Engels-Botschaft anvertraut. Diese 50 bildeten den Kern der neuen Bewegung, die darauf vorbereitet werden sollte, die Drei-Engels-Botschaft zu verbreiten.
Ja, so ist es. Eine gereinigte Bewegung. Wenn wir den ganzen Ablauf und die ganze Geschichte dazu lesen, plante Gott, dass es so geschehen sollte.
Ja, jetzt werden manche sagen, schau, das ist wirklich eine große Enttäuschung. Und es ist jämmerlich, dass ihr von 50.000 auf 50 geschrumpft seid. Aber diese 50 weigerten sich anzunehmen, dass das, was sie erlebt und studiert hatten, sich alles auf einen Irrtum gegründet hatte.
Sie ließen sich nicht von ihrem Standpunkt verrücken.
Und diese 50 durften dann größeres Licht empfangen.
Genau wie es den Jüngern erging.
Brauchten sie auch einen doppelten Anteil?
Definitiv.
Um bestehen zu können, stimmt's? Die Botschaft von Johannes dem Täufer war eine neue und bestürzende Botschaft. Das kommt von Review und Herald. Und konnte nicht mit den abergläubischen Vorstellungen und Traditionen der Pharisäer verwoben werden. Die Jünger von Johannes sollten nicht denken, dass seine Selbstverleugnung, seine Opferbereitschaft, seine Gebete, seine Andachten und seine Fasten dem Pharisäer glich. Die Pharisäer fasteten in Heuchelei. Und in ihren religiösen Übungen war keine Lebendigkeit. Der Versuch, das Vorgebliche der Pharisäer mit der Hingabe von Johannes zu vermengen, würde den Graben zwischen ihnen nur noch deutlicher machen. Das Wirken von Johannes sollte den Charakter der Werke der Pharisäer aufdecken, um ihre Traditionen und Irrlehren vor dem Volk in ihrem wahren Licht erscheinen zu lassen. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Er hatte also ein sehr wichtiges Werk des Aufdeckens in der Gemeinde Gottes. nämlich das Aufdecken der Falschheiten innerhalb der Kirche.
Ist das also Teil der Elia-Botschaft?
Ja, das ist es.
Ist das ein bequemer Teil?
Nein.
Kann man Gegenreaktionen erwarten?
Oh, definitiv.
Kann man erwarten, dafür mit Schimpfnamen bedacht zu werden?
Ja, die Leute könnten anfangen, mit all den Prädikaten, die wir vorher schon sahen, auf dich zu weisen.
1844 hatten wir die große Enttäuschung. Es gab eine Zerstreuung. Sie wurden verhöhnt. Sie wurden ausgelacht.
Ja.
Sie wurden öffentlich verhöhnt. Sie wurden schriftlich verhöhnt. Sie wurden von den Kanzeln verhöhnt. Und man hatte eine Sammlung, einen Zerfall und schließlich die Übrigen der Übrigen, die die letzte Sammlung waren. Und es gab eine Botschaft, die verkündet werden sollte. Sie erhielten einen doppelten Anteil. Plötzlich wurde die Schrift lebendige Realität. Sie entdeckten die Heiligtumsbotschaft, die Beziehung zwischen Gesetz und Gnade, Schöpfung, Ratschläge zur Gesundheit, den Sabbat, das Voruntersuchungsgericht, die Wiederkunft und das Millennium, die Wahrheiten in Daniel und Offenbarung. Gab es denn einige dieser Wahrheiten schon vorher? Martin Luther hatte viele von ihnen schon entdeckt und hatte manche von ihnen abgelehnt. Wie etwa den Sabbat. Wurde er damit konfrontiert?
Ja.
Auf jeden Fall. Karlstadt konfrontierte ihn damit. Es gab viele. Da gab es die Frage der Taufe und all diese Themen. Wir werden unsere Position unter schwersten Angriffen und Spott durch die größten Männer der Welt aufrechterhalten müssen, doch die Säulen, die wir haben, müssen beibehalten werden. Diese hier sind nicht verhandelbar.
Das müssen wir voll und ganz begreifen. Sie dürfen nicht zur Debatte stehen und es kann dazu keine Kompromisse geben.
Nein, sie wurden vom Geist Gottes aufgestellt, sie stimmt mit der Schrift überein und man kann keine dieser Säulen irgendwie verrücken.
Nein.
Ganz egal, wie sehr man es versuchen mag.
Und man kann sie auch nicht in die Geschichte schieben und sagen, sie sind für die Gegenwart nicht anwendbar.
Sie müssen für das Ende der Zeit gelten.
So ist es.
1. Johannes 2, Vers 24 lässt sich auf diese Säulen anwenden. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Man kann sie nicht verrücken. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Wenn durch die Kraft Gottes etwas als Wahrheit bestätigt wird, dann bleibt diese Wahrheit immer und ewig Wahrheit. Gibt es Versuche, die Säulen niederzureißen?
Oh, viele.
Andauernd, stimmt's?
Ständig.
Im Nachhinein sollte keine Vermutungen angestellt werden, die im Gegensatz zu dem Licht stehen, das Gott gegeben hat. Werden sie denn angestellt?
Ja.
Ständig. Es werden Menschen auftreten, für die ihre Auslegung der Schrift Wahrheit ist, doch das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit für diese Zeit hat Gott uns als Grundlage für unseres Glaubens gegeben. Er selbst hat uns gelehrt, was Wahrheit ist. Der eine oder andere wird kommen und ein neues Licht verkünden, das dem Licht widerspricht, das Gott durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Einige von denen sind noch am Leben, zu der Zeit, als das geschrieben wurde, die die Erfahrung mitgemacht haben, die beim Aufrichten dieser Wahrheit gewonnen wurde. Gott hat in seiner Gnade ihr Leben erhalten, damit sie die gewonnene Erfahrung wieder und wieder weitergeben, bis ans Ende ihres Lebens, wie es der Apostel Johannes bis ans Ende seines Lebens tat. Und die Bannerträger, die gestorben sind, sollen durch den Neudruck ihrer Schreiben sprechen. Mir wurde gezeigt, dass ihre Stimme auf diese Weise erklingen sollen. Sie sollen ihr Zeugnis ablegen, welche Wahrheit für diese Zeit gilt. Wir sollten nicht auf die hören, die eine Botschaft bringen, die unseren besonderen Glaubenspunkten entgegensteht. Das ist doch eine ziemlich deutliche Botschaft, oder?
Das ist sie. Und es gilt sowohl für innerhalb wie außerhalb der Gemeinde.
Wie oft geschieht es, dass beim Zitieren der Pioniere gleich Theologen aufspringen und mit denen einstimmen, die das verdammen, was die Pioniere schrieben?
Davon hatten wir schon eine ganze Menge.
Es war ganz offensichtlich, dass es die Führung des Herrn war und seine Offenbarung der Wahrheit waren überaus wunderbar. Punkt für Punkt richtete Gott, der Herr des Himmels, sie auf. Was damals Wahrheit war, ist auch heute noch wahr, selbst wenn solche Stimmen nicht verstummen wie: Das ist die Wahrheit, ich habe neues Licht. Aber die Erkenntnisse des neuen Lichts bezüglich prophetischer Zusammenhänge zeigen sich in einer falschen Anwendung der Schrift und lassen das Volk Gottes ohne einen Anker, der sie halten könnte, haltlos auf den Wellen treiben. Wenn diejenigen, die das Wort studieren, die Wahrheit annehmen würden, die in der göttlichen Führung seines Volkes von ihm offenbart wurden, wenn sie sich diese Wahrheit aneignen, sie verinnerlichen und sie praktisch in ihr Leben einbringen würden, würden sie zu einem lebendigen Kanal des Lichts werden. Doch die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die neuen Theorien gründlich zu studieren, haben eine bunte Mischung aus Wahrheit und Irrtum. Nachdem sie versuchten, diese Dinge in den Mittelpunkt zu rücken, zeigten sie sich meist sehr schnell, dass ihr Licht wieder erlosch, weil sie es nicht am himmlischen Altar entzündet hatten. Ich befürchte tatsächlich, dass viele unserer Hochschulen ihr Licht an anderen Quellen entzündet haben. Denn sie wollen die Säulen des Glaubens verändern und lehren neue Dinge.
Sie haben sogar einige der Säulen völlig schlecht gemacht und unternehmen nicht nur den Versuch, das zu tun.
Was mich so erstaunt, ist, dass wir sie so gut tolerieren.
Das erstaunt mich auch.
Titus 1, Vers 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die widersprechende zu überführen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschwemmt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Martin, es steht alles in der Heiligen Schrift. Und wir wiederholen einfach die Geschichte.
Ja, lies selbst.
Ja, lies. Vergewissere dich, dass es in der Schrift steht. Wenn es in der Schrift steht und es mit dem übereinstimmt, was die Propheten sagten, dann nimm es an.
Wende es an.
Verinnerliche es. Und lebe es aus. Einer der Streitpunkte ist, dass es eine Verschwörungstheorie ist, zu sagen, dass das Papsttum das Tier ist, das das Mahlzeichen des Tieres einsetzen wird oder dafür Sorge tragen wird, dass es von seinen Kumpanen umgesetzt wird. Und dass dieses Thema in der Zeit des Endes ein herausragendes Thema sein wird.
Dazu wird jetzt auch sehr oft gesagt, nicht für unsere Zeit. Im 19. Jahrhundert mag es vielleicht so gewesen sein, aber jetzt?
Es ist nicht länger so. Ich habe einen Artikel nach dem anderen gesehen, die von prominenten Leuten verfasst wurden, Präsidenten, Unionspräsidenten, such dir jemand aus, die in diese Richtung schrieben. Von den Theologen ganz zu schweigen. Sie sind wie Trauben an einer Rebe. Gehen wir doch auf Nummer sicher. Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu von dem Abfall, der da kommen soll. Es gehört zu seinem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Doch unter der wandelbaren Erscheinung eines Chamäleons verbirgt sich das unveränderliche Gift der Schlange. Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten. Dann gibt sie die Quelle an. Erklärt die römische Kirche, soll nun diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrhunderts mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Nicht ohne Grund ist in protestantischen Ländern die Behauptung aufgestellt worden, der Katholizismus unterscheide sich nicht mehr so sehr vom Protestantismus wie in früheren Zeiten. Wohl hat sich manches geändert, aber nicht das Papsttum. Der Katholizismus ähnelt in der Tat dem heutigen Protestantismus, weil dieser seit den Tagen der Reformation sehr entartet ist. Ist das nicht interessant, Martin? Wenn du nun diese Aussage abstreitest, trittst du damit nicht die zweite und dritte Engelsbotschaft in die Tonne?
Ganz genau. Dann musst du dir auch alle möglichen Dinge zusammenreimen, um zu sagen, wie es nicht mehr relevant sein kann oder es nicht mehr das Gleiche sein kann. Sogar die Interpretation muss sich ändern.
Oder das galt auch nur für die Vergangenheit und lässt sich nicht mehr auf die Gegenwart anwenden. Kannst du dich selbst als Sieben-Tags-Adventist bezeichnen, wenn du das nicht glaubst? Bestätigt
Nein.
nicht Rom selbst das?
Genau.
Sagt Rom nicht, wenn du aufhörst zu glauben, dass Rom der Antichrist ist, dann kannst du kein Sieben-Tags-Adventist sein?
Ganz genau.
Sagen Sie das nicht selbst?
Mit diesen ganz klaren Worten.
Direkt mit diesen Worten. Und doch haben wir Theologe um Theologe, der genau die Grundlagen, die wir hier haben, verleugnen wird. Alles, wofür Martin Luther stand, alles, wofür er kämpfte, wird unter den Tisch gekehrt, weil Rom sich verändert hat. Nein, der Protestantismus hat sich verändert. Die Zeit ist gekommen, dass die wunderwirkende Kraft des Erzverführers noch entschiedener offenbar wird. Und seine Verführungen werden in ihrer täuschenden Anziehungskraft noch zunehmen, sodass sie die Auserwählten verwirren und falls möglich verführen werden. Martin, wenn das der Fall ist, brauchen wir dann einen doppelten Anteil?
Es wird uns nicht möglich sein zu bestehen, wenn wir nicht bitten und einen doppelten Anteil erhalten.
Okay. Der Fürst der Finsternis bearbeitet mit seinen bösen Engeln die christliche Welt, indem er jene, die sich zum Namen Christi bekennen, dazu verleitet, unter dem Banner der Finsternis zu stehen und zum Krieg gegen jene zu führen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Ist das eine Verschwörungsidee oder eine Tatsache?
Das ist eine Tatsache und wurde so verheißen.
Eine abgefallene Kirche wird sich mit irdischen und höllischen Mächten vereinen, das Malzeichen des Tieres an Stirn und Hand zu setzen und um die Kinder Gottes dazu zu bringen, das Tier und sein Bild anzubeten. Sie werden sich bemühen, sie zu zwingen, ihre Treuepflicht gegen Gottes Gesetz aufzugeben und dafür dem Papsttum zu huldigen. Das Traurige daran ist, wer ihre größten Gehilfen dafür sein werden.
Leiter in unserer eigenen Kirche.
Abgefallene Leiter in unserer eigenen Kirche.
Ja, sie werden das mit mitreißenden Botschaften tun, nach denen ihnen die Ohren jucken.
Und dich denken lassen, dass sie auf einer Seite stehen, während tatsächlich etwas anders gemacht wird. Dann werden Zeiten kommen, die die Seelen der Menschen prüfen, denn die Verschwörung des Abfalls wird fordern, dass die treuen Untertanen Gottes dem Gesetz Jehovas absagen und die Wahrheit seines Wortes verwerfen. Dann wird das Gold von der Schlacke getrennt werden, dann wird es offenbar werden, wer die Gottesfürchtigen sind, die treu und echt sind, und wer die Untreuen sind, die Schlacke und der Flitter. Welche Wolken von Spreu werden, von Gott geworfelt, weggetragen werden. Wo unsere Augen jetzt nur reiche Fluren von Weizen entdecken können, wird Spreu von Gott geworfelt, hinweggetragen werden. Jeder, der nicht in Christus gegründet ist, wird dabei versagen, den Test und die Qual jenes Tages zu bestehen, während die, die mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind, fest bei Wahrheit und Pflicht stehen, werden jene, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen haben, unter das schwarze Banner des Fürsten der Finsternis einschwenken. Dann wird man sehen, ob die Wahl für Christus oder Belial getroffen wird. Die gleiche Wahl vor die Elia das Volk stellte. Diejenigen, die sich selbst misstrauten, die sich in solchen Umständen befanden, dass sie es nicht wagten, sich Stigmatisierung und Vorwürfe auszusetzen, werden sich schließlich offen zu Christus und seinem Gesetz bekennen, während viele, die anscheinend blühende Bäume waren, die jedoch keine Frucht trugen, mit der Menge gehen werden, um Böses zu tun und das Malzeichen des Abfalls an ihrer Stirn oder Hand zu empfangen. Das ist eine Prophezeiung. Wird sie sich erfüllen?
Definitiv. Weißt du, die Bibel stellt ja fest, dass das zweite Tier wie ein Drache sprechen wird. Lammgleich, und es redet wie ein Drache. Aber ich denke, dass wir sehr auf den Drachen aufpassen müssen, der wie ein Lamm spricht.
Ja, ich denke, es gibt einige Drachen, die wie Lämmer reden.
Sehr ansprechende Predigten. Konservative Predigten. Aber wenn du mal nachschaust, was sonst noch vor sich geht, dann
siehst du das Gegenteil.
Ist das Wasser nicht so ungetrübt?
Nun, Martin, in diesem Text befindet sich eine Warnung und eine Verheißung. Und das sollte sehr ermutigend sein. Es heißt hier, dass diejenigen, die sich selbst misstrauten, die sich in solchen Umständen befanden, dass sie es nicht wagten, sich Stigmatisierung und Vorwürfen auszusetzen, sich schließlich offen zu Christus und seinem Gesetz bekennen werden. Das heißt also, dass es da draußen viele Menschen gibt, die diese Dinge studieren und den Botschaften der drei Engel zuhören. Aber sie haben den Schritt nach vorne noch nicht getan. Aber wenn die Zeit kommt, werden sie eine Entscheidung treffen. Das ist die eine Seite. Doch das Gegenteil gibt es auch. Während viele, die anscheinend blühenden Bäume waren, die jedoch keine Frucht trugen, mit der Menge gehen werden, um Böses zu tun. Sogar viele in der Kirche, wie du sagst, die wie Lämmer sprachen, aber in Wirklichkeit Drachen waren, werden die Kirche verlassen. Und sie werden das Malzeichen des Abfalls an ihrer Stirn oder Hand empfangen. Weil sie dahin gekommen sind, die Dinge im gleichen Licht zu sehen, sie haben vom Wein Babylons getrunken. Sie haben sich deren Lehren einverleibt. Sie saßen in den ökumenischen Gremien, sie saßen beim Tisch zusammen und aßen, was es an Verpflegung vom König gab. Und sie sehen den Feind eher in eigenen Reihen als draußen.
They see the enemy rather in their own ranks than outside.
Das ist ein sehr trauriger Stand der Dinge. Und um damit umgehen zu können, brauchen wir einen doppelten Anteil. Gott wird für den doppelten Anteil sorgen. Und Gott wird den antitypischen Elisa beschützen. Denn wessen Mantel trägt der antitypische Elisa?
Den von Elia.
Er predigt also die Elia-Botschaft. Aber warum braucht er einen doppelten Anteil?
Weil er mehr Widerstand erleben wird.
Die Umstände werden derart sein, dass er ohne doppelten Anteil nicht überleben würde. Braucht er einen besonderen Schutz?
Definitiv.
Denn sind da draußen Leute, um ihn zu packen?
Ja.
Sind da draußen Leute, die ihn verspotten werden?
Ja.
Die sollten lieber auf die Bärinnen aufpassen, stimmt's?
Richtig.
Er wird also einen besonderen Schutz erhalten. Wir müssen also unter Gebet überdenken, wo wir bei all dem stehen. Denn es ist ein großes Paket. Es ist ein riesiges Paket. Und es bedarf eines doppelten Anteils an Wundern, um in der Zeit, in der wir leben, festzustehen.
So ist es.
In der nächsten Folge müssen wir uns einige der Themen, von denen wir sprechen, ansehen. Denn es wird ganz klar werden, warum wir in der Zeit, in der wir leben, einen doppelten Anteil brauchen. Denn da naht eine Konfrontation. Es naht eine Konfrontation mit den Baalspriestern. Und diese Konfrontation findet innerhalb der Kirche statt.
Ganz genau.
Gott wird also dem antitypischen Elia helfen müssen. Und er wird ihn mit einem doppelten Anteil ausstatten müssen. Und wir werden unter den ungünstigsten Umständen bestehen müssen. Nur durch das direkte Eingreifen Gottes werden wir das tun können. Sollen wir beten?
Das müssen wir. Ja, bitte.
Himmlischer Vater, wir leben wirklich in unruhigen Zeiten und wir brauchen einen doppelten Anteil. Wir müssen verstehen, woher wir kommen. Wir müssen verstehen, was unsere Botschaft ist. Wir müssen auch verstehen, dass die Botschaft sich auf Säulen gründet, die so aufgerichtet wurden, dass sie nicht verrückt werden können. Hilf auch uns, dass wir nicht verrückt werden können. In Jesu Namen. Amen.
Amen.